Stethoskop und Laufschuh, der Podcast mit Dr. Christoph Simsch in Zusammenarbeit mit Julia Simsch.
Ja, hallihallihallo, da bin ich wieder, euer Christoph mit eurem Podcast Doc Talk, Stethoskop und Laufschuh. Es ist heute der 28.11.2025 und ich begrüße euch wieder ganz herzlich zu einer, zu hoffentlich 30 Minuten, die euch hoffentlich interessieren werden. Und heute wird das Thema, ich hätte mir eigentlich am liebsten einen Studiopartner gewünscht, weil das Thema doch relativ schwierig ist. Also mir, ihr wisst ja alle, ich habe hier einen Live-Podcast, der ist komplett ungeschnitten. Er ist zwar vorbereitet natürlich in Stichpunkten, aber komplett ungeschnitten, sodass da auch mal ein Huster drin ist. Das soll euch zeigen einfach, dass es ja aus dem Leben herausgegriffen ist. Und das sind die Podcasts tatsächlich immer. Für alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Dr. Christoph Simsch. Ich bin niedergelassener Arzt, Facharzt für Allgemeinmedizin, Schwerpunkt Sportmedizin, bin Anti-Doping-Beauftragter der Deutschen Triathlon-Union, selbst Triathlet, Leistungssport seit 40 Jahren, 30 Jahren Triathlon, bisschen mehr sogar noch, mehrfach Hawaii gewesen, jetzt aktuell wieder die Quali nächstes Jahr für Hawaii und ja, Doktorarbeit im Bereich der Laktatdiagnostik und weitere Details könnt ihr auf den alten Ausgaben hören. Der Podcast hier beschäftigt sich mit Themen aus der Praxis, was gibt es so, aber hauptsächlich mit sportmedizinischen Themen, aber auch rein medizinischen Themen und aktuellen Geschichten. Und so ist es auch diesmal passiert. Das Thema, ich hatte ja letztes Mal angekündigt, dass ich noch nicht ganz genau weiß, was heute kommt und wie es halt manchmal so spielt, werden einem die Themen so durch das tägliche Leben einfach vorgesetzt. Und in diesem Fall war tatsächlich sogar dreimal wurde ich darauf hingewiesen, so dass das ist eine Sache, die vielleicht doch Interesse finden könnte. Einfach ganz kurz, bevor ich das zu spannend mache, das Thema heute ist das Thema Selbstregulierung. Und zwar nicht nur im Sport, klar hauptsächlich im Sport, aber auch Selbstregulierung im alltäglichen Leben. Was das genau heißt, was damit zusammenhängt, wir werden auch das Thema Glück streifen, werdet ihr dann ganz am Schluss sehen. Da werde ich euch nochmal von mir selbst ein paar Hints geben, mit dem ihr euch selbst fast regulieren könnt. Und falls ihr euch nicht vorstellen könnt, was darunter zu verstehen ist, es geht einfach darum, wie kann ich mich selbst regulieren, wie kann ich mich motivieren, bestimmte Verhalten zu ändern, bestimmte Ziele zu erreichen und schlussendlich auch erfolgreich zu sein. Ja, wir streifen dann heute auch das Thema Erfolg. Was ist Erfolg? Ja, und ich hoffe, dass da hole ich euch ab und es wird hoffentlich spannend für euch. Ich habe, wie gesagt, erzählt, dass ich dreimal da so ein bisschen drauf hingestupst wurde auf dieses Thema. Das war einmal in der Apotheke. Was genau dort gelaufen ist, das werde ich nicht vorgreifen, das werdet ihr später noch hören. Aber ich bin einmal in der Apotheke angesprochen worden auf meine Qualifikation für Hawaii Kona, die Ironman World Championship 2026. Das war ja mein großes Ziel für alle, die den Podcast hier verfolgen, ihr wisst das. Dann hatte ich tatsächlich ein ganz tolles Gespräch heute mit einem langjährigen Patienten, auch über dieses Thema. Da ging es um Selbstregulierung im Bereich Gewichtsmanagement, aber auch, was motiviert einen, regelmäßig Sport zu machen. Und schlussendlich höre ich ja auch diverse andere Podcasts und auch in einem anderen, mir sehr vertrauten Podcast wurde dieses Thema aufgegriffen. Dann dachte ich, okay, das ist brandaktuell und brandaktuell ja sowieso. Wir hatten zwar in der Vergangenheit schon mal das Thema Motivation gehabt. Ja, was ist Motivation? Intrinsische Motivation, extrinsische Motivation. Ich denke gerade jetzt, so gegen Ende der Saison, draußen grau und trist, dennoch neue Saison, neue Ziele. für mich ist da immer so, ja, irgendwie geht's wieder neu los, sage ich mal. Auch wenn das richtige neue Losgehen eigentlich erst am 31.12. 24 Uhr mit dem Silvesterschlag losgeht. Im Übrigen werde ich da immer so ganz melancholisch so ein bisschen, weil ich immer so ein bisschen rätsel, was wird denn wohl das neue Jahr so für uns bringen und so brutal es ist. Manchmal auch so schön es ist, aber manchmal auch so brutal, wie es ist, kommt es dann doch meistens ganz anders, tja, als man denkt und brutalerweise halt auch leider anders als viele andere denken. Und gerade in diesem Jahr hat es besonders viele Krebserkrankungen, Todesfälle in meiner Praxis gegeben, auch gerade von jüngeren Patienten, von langjährigen Patienten, Todesfälle, die nicht erwartet wurden. Ein Patient wirklich Highspeed verstorben, sage ich mal. Ihr müsst euch mal vorstellen, Diagnose am 10.10., das ist praktisch jetzt noch nicht mal 2 Monate her, kam die Diagnose eines Glioblastoms, also eines bösartigen Hirntumors. 11 Tage später Patient eingewiesen, 3 Tage später palliativ, 3 Tage später gestorben, mittlerweile schon 3 Wochen beerdigt. Der hat praktisch den vorletzten Podcast noch gehört, war auch ein Podcasthörer gewesen, hat selbst nicht dran gedacht, dass er diese Folge des Podcasts gar nicht mehr mitbekommt. Und das meine ich damit, ja, so diese Silvestergeschichte. Also ich werde da immer melancholisch überlege, was wir das neue Jahr so bringen. Und ja, meine Tätigkeit als Arzt in der Praxis tagtäglich doch mit nicht nur Freude, aber auch mit Leid und Tod verknüpft. Werde immer so auf den Boden der Tatsachen ja zurückgeholt und daran erinnert, dass wir doch alle irgendwo auch sterblich sind. Ja. Ich muss leider sagen, dass vielleicht liegt da das traurige Wetter draußen dran, vielleicht eben die Summe dieser Todesfälle, dass ich mich momentan fast täglich erwische, dass ich über dieses Thema nachdenke. Ich komme da immer so ein bisschen in die Rechnerei rein. Vielleicht geht's euch dann auch so ein bisschen da draußen. Ich denke jetzt, oh Gott, der alte Simsch ist ja schon 58 Jahre alt. Und dann rechne ich zurück, wo ich meinen 30. Geburtstag gefeiert habe. Und das ist mir so präsent, als ob es gerade erst gestern gewesen ist. Und das ist jetzt auch schon 28 Jahre her. Sprich, eigentlich seit dem Geburtstag habe ich bis jetzt die Zeit verdoppelt, wenn man so will. Und damals war gefühlt, da hatte ich schon Studium, Bundeswehr, Schule, alles schon hinter mir. Und da frage ich mich ja, wo sind die letzten 28 Jahre geblieben? Ja, aber das sollte, wie gesagt, ist ein kleiner melancholischer Exkurs. Sollte eigentlich gar nicht heute da das Thema sein, sondern heute geht da wieder das Thema um Selbstregulierung. Aber wie gesagt, Motivation, neue Saison, jetzt bald Silvester. Silvester kommen viele, die sagen, oh ja, jetzt am 1.1. höre ich auf zu rauchen, am 1.1. wird's Leben besser, ich gehe ins Fitnessstudio, am 1.1. wird mehr Sport getrieben und, bestimmte Verhaltensmuster geändert etc. Ob das mit von Erfolg gekrönt ist, das soll Thema dieses Podcastes unter anderem sein. Und ja, gerade Thema Körper, viele, ich erlebe es gerade jetzt in meiner Praxis, dass doch... Ich habe dort angeboten, dass ich betrieblich den Sport fördern möchte. Und jetzt gibt es glücklicherweise doch ein paar Interessenten, die jetzt vorhaben, regelmäßig ins Fitnessstudio zu gehen. Also auch da die Motivation. Und ich hoffe, dass man, ja, dass die Motivation eben aufrechterhalten wird. Und da ist natürlich mal die Frage. Es gibt Leute, die können diese Motivation aufrechterhalten. Und manche eben scheitern schon nach ein paar Wochen. So sieht's mit dem Nichtrauchen aus, so sieht's mit allen Änderungen des Verhaltens eigentlich aus. Ja, was sagt die Wissenschaft dazu? Da kommen wir später nochmal drauf. Da gibt's ein paar oder eine ganz spannende Studie eigentlich, die ich euch präsentieren möchte. Die ist euch sicherlich bekannt. Das Interessante ist, dass diese Studie von dem Studienleiter, über 20 Jahre liegt die jetzt zurück, in eine bestimmte Richtung interpretiert wurde und jetzt komplett umgeschmissen wurde. Aber wie gesagt, da komme ich jetzt gleich drauf. Denn jetzt möchte ich euch erzählen tatsächlich, wie kam das zu dem Thema und was war in der Apotheke und mit den Patienten heute. Also in der Apotheke war es tatsächlich so, ich habe da einfach ein paar Reisemedikamente geholt und ein paar andere Dinge und bin dann angesprochen worden, hey, Sie haben ja in der Zeitung gelesen, habe ich ja, dass Sie sich für Hawaii qualifiziert haben. Und die Dame meinte, sie würde mich komplett bewundern. Toll, wie sie das schaffen, jeden Tag sich da neu zu motivieren und jeden Tag bei jedem Wetter rauszugehen, bei Schneetreiben und dran und jeden Tag neue Motivation zu finden, das Training zu absolvieren. Und spontan habe ich einfach gesagt, wissen Sie was, Sie brauchen mich da eigentlich gar nicht bewundern, weil das gar nicht so ist. Ich muss mich nicht jeden Tag motivieren, da rauszugehen, sondern A, ist das der Triathlon, ja, das ist mein Lifestyle, das ist mein Teil meines Lebens, ja, das macht mir Spaß, das ist eine Belohnung für mich, wenn ich rausgehen darf. Und zum anderen ist das so, dass ich ein großes Ziel am Schluss habe und eine Planung habe, die mir ermöglicht, dass ich nicht jeden Tag neu überlegen muss und mich neu motivieren muss. Für mich ist es klar, dass zum Zeitpunkt A, was ich montags abends Schwimmtraining ist, Dienstag früh, da habe ich etwas andere Sprechzeiten, eine intensive Einheit draußen ist, meistens auf dem Rad beispielsweise. Bei mir ist klar, dass sonntags ein langer Lauf gemacht wird, im Sommer eine lange Radtour gemacht wird. Da komme ich gar nicht ans Überlegen daran. Und das ist auch das Thema heute. Wie gesagt, ihr werdet dann ja sehen, warum, wieso das alles auch so ist und warum eigentlich die Erfolgreichen nicht diese kleinen Kämpfe auskämpfen müssen, sondern einfach das große Ganze im Kopf haben. Das zweite Thema, der zweite Aspekt, warum ich da heute nochmal motiviert wurde, war ähnlich. Es war ein sehr netter Patient heute da, der auch gemeint hat, er findet das unglaublich. Was ist das denn, fragt er, was dich, also ich bin per Du mit diesem Patienten, was ist denn das, was dich jetzt über 30 Jahre da motiviert, jedes Jahr da irgendwelche Ziele ausfindig zu machen? Und da ging es auch das Thema Glück, ja. Ich habe gemeint, ganz einfach, mich motivieren. Ich suche mir jedes Jahr bestimmte Ziele, die mich motivieren. Und die Erfüllung dieser Ziele löst in mir ein Glücksgefühl aus. Und da kam mir das Thema Glück eben auch so ein bisschen gestreift. Das Spannende ist tatsächlich, dass auch ein paar Tage davor ein Patient mit einer Depression da gewesen ist. Und der war 4 Wochen zuvor schon mal da zum Erstgespräch. Wir haben dann die Diagnose gestellt, Erschöpfungsdepression, haben dann eine Medikation begonnen und das war jetzt ein Follow-up-Besuch. Und ich habe den Patienten dann, ich fragte immer, ja, wenn Sie sich bezüglich Glück einklassifizieren würden zwischen 0 und 10, wo befinden Sie sich? Und das erste Mal hat er sich zwischen 3 und 4 befunden. Und gestern oder vorgestern sagte er, er ist jetzt so bei einer 6 angelangt. Das heißt also eigentlich richtig gut und eine deutliche Besserung gegenüber 4 Wochen. Das heißt, Therapie schlägt an, Patient war auch deutlich fröhlicher. Und wir haben dann so ein bisschen vor uns hin philosophiert und ich habe dann so die Frage in den Raum geworfen, wie könnte denn eigentlich so eine 10 einfach aussehen? Und er hat dann seine Definition mir gegeben. Ich habe dann für mich so ein bisschen überlegt, wie könnte denn für mich eine 10 aussehen? Und spontan ist mir dann so ein Bild eingefallen, wie ich da im warmen Sand sitze, vielleicht im Liegestuhl, die Füße im türkisfarbenen Wasser, die Wellen heranbrausen, Palmen über mir, von hinten locker massiert werden und ein Longdrink in der Hand. Das käme vielleicht der 10 relativ nahe, wobei man natürlich auch sagen muss, dass das nur wenn man nicht da 2 Stunden sitzen würde, wäre das Glücksgefühl dann wahrscheinlich nach 1 Stunde schon auf einer 9 und nach 2 Stunden schon wieder auf einer 8 unten. Also auch Glück ist nur ein kurzer Augenblick eigentlich. Und dann fiel mir eigentlich ein, dass man Glück vielleicht auch anders definieren müsste. Und für mich, für meine Person, mir ist dann gleich spontan eingefallen, als ich dieses Jahr dann, wie gesagt, in Maryland die Hawaii-Quali geschafft habe und wirklich ein Jahr intensive Arbeit drin gesteckt hat mit Aerotests, mit Materialtests, mit 18 bis 20 Stunden Training pro Woche, mit 2 Trainingslagern, fast 3 Trainingslagern, muss man sagen, mit langen Läufen im Winter, mit Stirnlampe auf dem Kopf, mit Anreise, mit Aufregung, mit auch mal im Niederschlägen, mit schlechten Tagen. Und als ich dann im Prinzip einen Tag nach dem Rennen bei der Slotvergabe war, also bei der Siegerehrung, wo dann die Hawaii-Plätze vergeben wurden und ich wusste, okay, es dauerte noch 10 Sekunden, bis du aufgerufen wirst und dann, wird so ein Countdown ja runter. Ich wusste im Prinzip, 55 Plätze gab es, ich habe Platz 45 gemacht, müsste also reichen. Hatte meine Tochter live beigeschaltet mit dem Handy Und ich habe gesagt, ja, Julia, wir haben gleich, werde ich aufgerufen. Und dann wurde ich tatsächlich aufgerufen und der Augenblick, das kurz davor aufgerufen zu werden und dann mit einem großen Yes nach vorne zu gehen und die Urkunde bereit zu bekommen, zu wissen, hey, das eine Jahr Entbehrung hat sich voll gelohnt. Das war auf jeden Fall eine 10 von 10, definitiv. Und wir kamen dann auch hier zu Hause in der Diskussion, inwieweit man Glück empfinden kann, wenn es einem irgendwo so geschenkt wird. Und da habe ich gesagt, ich glaube, wenn es einem einfach so reingegeben wird, dass man da nie auf eine 10 von 10 kommt. Also würde auch meine 10 von 10 auf diese Liegestuhlgeschichte auf dem Meer wahrscheinlich auch keine 10 entsprechen, wenn es mir so dahin geschenkt würde. Wahrscheinlich würde ich das dann mit einer 10 klassifizieren, wenn ich da vorher die Entbehrung gehabt habe. Also davor vielleicht eine Phase gehabt habe, wo es eben nur eine 5 gewesen ist, was draußen regnet und kalt ist. Dann kann man die 10 sicherlich genießen. Und genauso war es eben bei dem Erreichen des Triathlon-Ziels gewesen, davor eine riesige Entbehrung gehabt zu haben, viel investiert zu haben und dann es wirklich geschafft zu haben. Und aktuell war das Thema einfach so, dass hier im guten Bekanntenkreis jemand, der leistungssportlich tanzt, einfach das Tanzen aufgegeben hat, weil er gesagt hat, das ist mir einfach zu anstrengend. Und jetzt aber sehr glücklich sei und haben wir gefragt, kann das denn wirklich sein? Kann diese Person wirklich glücklich sein jetzt, wo sie einfach ein Ziel aufgegeben hat? Und ich habe gesagt, wahrscheinlich nicht, weil ein richtiges Glücksgefühl wirklich nur dann entsteht, wenn ich wirklich ein Ziel geschafft habe, auf das ich lange hingearbeitet habe. Ja, also das so viel, dieses Gespräch hatte ich heute mit diesem Patienten und habe ihm dann gesagt, okay, dieses Glücksgefühl zu erreichen und auch körperlich fit zu sein, es fühlt sich super gut an. Also die beste Phase ist eigentlich so die letzten 3-4 Wochen vor dem Hauptrennen, wenn die Form total stimmt, die Trainingseinheiten herausflutschen, man körpergewichtsoptimiert herumläuft, die Klamotten super passen, alles ganz leicht von der Hand läuft, wie gesagt, und dann fühlt man sich wohl und dieses Erreichen des Glücksgefühls und gleichzeitig das körperliche Wohlbefinden, das ist das, was mich persönlich seit über 40 Jahren einfach motiviert. Und ich weiß, diese beiden Gefühle, die möchte ich persönlich gar nicht mehr missen. Und deshalb ist es bei mir so, dass ich mir Ziele setze, die mich komplett motivieren, damit ich eben langfristig diesen Weg gehen kann, um dann irgendwann dieses Ziel zu erreichen. Aber das Thema Motivation kommen wir gleich nochmal explizit drauf. Aber das waren so die Gespräche und dann kam dieser eine Podcast nochmal dazu und dann dachte ich, okay, Thema Selbstregulierung, brandaktuell, gerade um diese Jahreszeit. Und jetzt hatte ich ja versprochen, ich möchte euch nochmal in die Wissenschaft entführen. Ihr wisst ja alle, die ihr diesen Podcast hört, dass ich gerne wissenschaftlich hier spreche und auch versuche, viele Dinge, Fakten oder eigentlich alle Fakten wissenschaftlich zu untermauern. Und da gibt es eine ganz tolle Studie von einem Walter Mitchell, die ist jetzt auch schon Ewigkeiten alt. Die kennt ihr, das ist die eine Marshmallow-Studie. Und für die von euch da draußen, die es noch nicht kennen, ich möchte es nochmal ganz kurz erwähnen oder euch das Design darstellen. Also man hat Kinder untersucht, die man der Versuchsleiter in einen Raum gegeben hat und hat denen gesagt, hey, ihr habt hier vor eurem Tisch ein Marshmallow. Wir haben früher immer Mäusespeck gesagt, ja, diese rosa und weißen, so leicht bestäubten Dinger, die eigentlich nicht so richtig gut schmecken, aber irgendwie doch gut sind. Die lagen dann vor den Kids und hat gesagt, okay, ihr dürft die gleich essen. Ich gehe jetzt aus dem Raum raus, das hat der Versuchsleiter gesagt. Und ihr dürft sie essen, wenn ihr wollt. Aber alle, die es nicht essen und schaffen zu warten, bis ich wieder zurückkomme, ich komme so in 10 Minuten zurück, dann bekommt ihr, also alle, die gewartet haben, die nicht gegessen haben, bekommen 2. Und dann haben die halt geschaut, es ist eine spannende Wahl zu sehen auch, die haben dann Kameras aufgehängt und haben dann die Kinder beobachtet, während der Versuchsleiter den Raum verlassen hat. Und es war toll zu sehen, wie die Kids dann, also man konnte förmlich den inneren Kampf sehen, die Lust, diesen Marshmallow zu essen. Schlussendlich haben auch über 50% diesen Marshmallow gegessen und konnten ihren, ich nenne den mal Triebaufschub, ihren Trieb nicht aufschieben. Und denen war halt das aktuelle Glück jetzt in dem Augenblick deutlich wichtiger als dann zu warten und eventuell zwei Marshmallows zu bekommen. Aber sehr nett zu sehen war, dass einige dann wirklich an dem Marshmallow geleckt haben oder ihn angefasst haben, an der Hand gerochen haben und hat richtig den inneren Kampf gesehen. Aber es haben einige geschafft. Im Übrigen ganz nett zu sehen, interessant zu sehen ist, dass solchen Triebaufschub man hauptsächlich bei eher sozial höher gestellten Gesellschaftsgruppen beobachten kann. Und das scheint den Grund zu haben, dass jetzt gerade dort, wo ja Armut herrscht, wo manchmal auch auf der Straße so das Recht des Stärkeren herrscht, einfach eingepläut oder eingebrannt ist im Körper, im Gehirn auch. Ich nehme, was ich bekommen kann. Und lieber nehme ich das jetzt, wer weiß, ob ich es überhaupt bekomme. Und dass wir in höher gesellschaftlichen Schichten, in denen es eigentlich kein Mangel ist, dass da eher die Fähigkeit da ist, diesen Trieb aufzuschieben. Das nur am Rand mal so als kleine Beibemerkung. Das Interessante an dieser Studie ist, man hat diese Kids 20 Jahre später nochmal aufgesucht und hat festgestellt, dass den Kindern, die dieser Versuchung, den Marshmallow zu essen, widerstanden haben, dass die durchschnittlich erfolgreicher gewesen sind und höher sozial gestellt waren, höheres Einkommen hatten, als die Kinder, die damals den Marshmallow gleich gegessen haben. Und daraus hat man lange Jahre jetzt eigentlich, 20 Jahre postuliert, dass es eigentlich ganz einfach ist, Kinder erfolgreich zu erziehen, indem wir einfach Kinder dazu erziehen, den alltäglichen Versuchungen zu widersetzen. Und jetzt kommt's, und das ist die Hauptmessage dieses Podcastes heute, dem ist es nicht so. Also diejenigen, die tagtäglich den kleinen Kämpfen widerstehen, die scheitern langfristig und die sind weitaus weniger erfolgreich als diejenigen, die das große Ganze im Ziel haben. Das bedeutet, mit anderen Worten, es ist viel wichtiger oder es ist nahezu nicht möglich, jeden Tag der Versuchung zu widerstehen. Ich sage das mal einem Beispiel. Also ihr wollt jetzt beispielsweise Gewicht abnehmen und seid auf einer Geburtstagsfeier eingeladen. Und dann kommt am Schluss der Gastgeber oder Familienfeier vielleicht besser. Geburtstag ist dann ein bisschen asozial, wenn man das Essen ausschlägt, aber eine Familienfeier. Und dann kommt am Schluss die Köchin und sagt, so, jetzt gibt's für alle noch einen tollen Nachtisch, eine große Sahnetorte. Ihr seid aber gerade dabei, Gewicht abnehmen zu wollen und ihr würdet wahnsinnig gern diesen Sahnekuchen essen, sagt dann aber, nein, ich bin gerade auf dem Gewichtstrip. Ich widersetze mich und ich lehne dieses Stück Kuchen ab. Das kann man auf alles beziehen. Ja, ich lehne jetzt diese Zigarette ab, die rauche ich jetzt nicht. Oder draußen regnet's, ich gehe jetzt raus und diese Einheit, auch wenn es draußen regnet und schüttet, die mache ich jetzt. Und das schafft ihr zweimal, dreimal, viermal, zehnmal, 20-mal vielleicht, je nachdem, welche Mechanismen ihr entwickelt. Da blüht auch ein ganzer Markt momentan draus, Instagram, überall. Wie kann ich mich motivieren? Wie kann ich der Versuchung widerstehen? Welche Tricks gibt's da dort? Aber die Wissenschaft zeigt jetzt eindeutig, dass Menschen, die nur so kurzfristig denken, von Mal zu Mal, langfristig einfach scheitern. Und deswegen scheitert auch diese erste Januar-Motivation. Denn es ist viel, viel wichtiger, das Ganze langfristig zu planen. Das große Ganze. Und dazu ist es notwendig, wie ich vorhin schon angedeutet habe, und deswegen habe ich auch dieses Patientengespräch erwähnt, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir ein Ziel haben, ein langfristiges Ziel, ein großes Ziel, was uns ganz sehr motiviert. Und ja, da sind wir auch schon im Prinzip an den Punkten anbelangt, die ich euch zu Anfangs besprochen hatte. Meine vier Points, wie es euch gelingt, langfristig das Training umzusetzen und wie es euch gelingt, langfristig auch eure Verhaltensweisen zu ändern. Und da ist eben der Punkt 1, es klang gerade eben schon heraus, die Zielsetzung. Wichtig, eine extrem hohe intrinsische Motivation. Also eine Motivation, die von euch innen herauskommt, die nicht aufgesetzt ist. Und dazu gehört, dass dieses Ziel muss sich für euch persönlich lohnen. Das ist für mich persönlich zum Beispiel auch das Ding, es wird immer so ein bisschen kritisiert, warum ich durch in der Weltgeschichte herumgeistere, wo es doch hier in Deutschland oder auch vielleicht in der nahen Umgebung auch so tolle Wettkämpfe gibt. Aber so hart es klingt, wenn man 30 Jahre Triathlon gemacht hat und 40 Jahre Leistungssport gemacht hat, dann motiviert mich halt so ein Volkslauf hier um die Ecke oder ein kleiner Triathlon hier in der nächsten Umgebung eigentlich nicht mehr, um mich dann im Winter herauszuarbeiten, sondern ich brauche einfach ein Ziel, wo ich, wenn ich dran denke schon, mir eine gewisse Gänsehaut den Rücken runterläuft, wo ich weiß, dass ich mich darauf freue und dass diese hohe Belohnung dieses Ziels, das ist es mir wert, dass mich dann eben langfristig, dass mir langfristig so eine Planung gelingt. Jetzt ganz aktuell Hawaii, ich war zwar schon dreimal auf Hawaii gewesen, aber umso mehr weiß ich, was mich dort erwartet. Ja, also Hawaii, all die nicht dort gewesen sind, Hawaii-Triathlon, das ist der Nabel der Triathlon-Welt schlussendlich. Das Rennen wird mir persönlich nie liegen, weil es gibt schönere Rennen von der Landschaft her und es gibt definitiv ein besseres Klima, als sich bei 38 Grad in Lavafeldern kochen zu lassen. Aber es ist der Nabel der Welt. Es hat mich motiviert, mit dem Triathlon anzufangen. Und jetzt gerade in dem Augenblick, wo ich hier sitze und davon spreche, dann habe ich, ihr müsst meine Arme jetzt gerade mal sehen, habe ich einfach von oben bis unten jetzt schon eine Gänsehaut. Und ich weiß, wenn ich da lande und den Geruch von den Orchideen dort in der Nase habe, das riecht dort auch speziell. Und man weiß, man ist einer derjenigen, der Auserwählten, die dort starten dürfen. Und wenn ich an den Zieleinlauf allein denke, die letzten 500 Meter am Ali Drive unten, da läuft es mir eiskalt den Rücken runter und wie gesagt, Ganzkörper, Gänsehaut und das ist Motivation pur. Und genau das ist es, was mich motiviert, dann mein Ziel, Training zu verfolgen. Und deshalb ist es für mich auch absolut, was die Apothekerin gesagt hat, ja, sie bewundert mich, dass ich da jeden Tag mich neu motiviere. Nee, das brauchst du gar nicht, weil die Motivation liegt im langfristigen Ziel. Und da sind diese kleinen Zwischenziele beim Schneetreiben rauszugehen für mich praktisch nahezu Selbstverständlichkeit. Ich denke da gar nicht drüber nach, muss ich da jetzt rausgehen bei dem schlechten Wetter? Nee, ich gehe raus, weil es auch am Trainingsplan steht. Und da sind wir eben schon bei Punkt 2 meiner, sagen wir so, Geheimtipps. Ihr solltet, wenn ihr euer Verhalten verändern wollt oder ein Ziel erreichen wollt, erfolgreich sein wollt, dann müsst ihr den Weg festlegen. Ja, im Sport ist das ganz einfach. Den Weg festlegen macht ihr mit einer gescheiten Trainingsplanung oder ihr übergebt die Trainingsplanung einem Coach, der für euch die Trainingsplanung übernimmt. Die Trainingsplanung ist euer Weg und wenn ihr eine Trainingsplanung habt, dann wisst ihr meist schon die Woche voraus, manchmal sogar zwei Wochen voraus, was wird am Montag sein, Dienstag sein, Mittwoch sein, Donnerstag sein. Da stellt sich die Frage gar nicht, wie ist Wetter draußen, wie bin ich drauf. Das heißt natürlich nicht, dass ihr zwanghaft dann euren Plan verfolgen müsst. Es gibt ja auch immer wieder unvorhergesehene Momente im Leben, die euch dazu zwingen, euren Plan zu ändern. Aber das Gesamtziel ist festgelegt. Wenn ihr zum Beispiel euer Körpergewicht oder eure Körperstatur, eure Körpererscheinung ändern wollt, dann gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, bestimmte Challenges zu machen. Also jetzt mache ich ein bisschen Werbung tatsächlich für den Siad Rocher, der die 90-Tage-Challenge macht. Ich mache deswegen Werbung dafür, weil die einfach super toll ist und wissenschaftlich fundiert ist. Und ich werde nicht bezahlt von dem. Ja, deswegen kann ich das hier so frei heraussagen. Aber das, was ich damit sagen, ist, dass diese 90-Tage-Geschichte, da ist dieser Weg für 90 Tage vorgegeben. Es wird genau vorgegeben, wie viel Kalorien ihr essen dürft, was ihr ungefähr essen dürft, was ihr eher nicht machen sollt, dass ihr dreimal in der Woche Sport machen sollt, dass ihr den Eiweißgehalt nach oben schrauben sollt. Und dann ist das Endziel auch da. Nach 90 Tagen wird ein Foto gemacht. Es wird das Körpergewicht, die Körperstatur dokumentiert. Also ihr habt einmal das langfristige Ziel, Änderung der Körperstatur, aber ihr habt auch den Weg eben, der vorgegeben ist. Oder Stichwort Nikotinentwöhnung. Da müsst ihr euch überlegen, okay, wenn ich vom Nikotin wegkommen will, wie kann der Weg denn aussehen? Manche brauchen Hypnose, manche brauchen Medikamente, manche müssen es im Freundeskreis erzählen. Dann könnte sein zum Beispiel, dass ihr gar nicht dahin geht, Zigaretten überhaupt kauft, dass ihr euch überlegt, ja, wenn ich dann trotzdem mal in diese Versuchung reinkomme, was kann ich als Ersatz machen? Zum Beispiel, ich könnte jetzt in die Küche gehen und mir eine Karotte schälen beispielsweise. Ja, dass ihr genau euch überlegt, wie kann der Weg aussehen, dem Nikotin da zu entsagen. Oder Gewichtsreduktion, genau das Gleiche. Was kann ich tun, um dementsprechend euer Ziel zu erreichen? Also legt euch da den Weg fest, denn dann habt ihr den Weg schon. Ihr müsst nicht, wenn es schwer wird, nach dem Weg fragen, sondern der Weg ist euch vorgegeben, ganz einfach. Das ist genau wie im Navi fahren. Ja, ist viel einfacher, als wenn er jedes Mal an der Wegkreuzung steht, Landkarte auspacken müsst und überlegen müsst, erstmal fahre ich überhaupt weiter und dann fahre ich links oder rechts oder geradeaus. Also schaut, baut euch so einen Motivationsnavigator ein. Dann Tipp Nummer 4 von meiner Seite aus, baut euch kleine Zwischenziele ein. Also wenn jetzt euer Endziel extrem weit vorausliegt, also einer wiegt 130 Kilo, sagt, ich muss 50 Kilo abnehmen, oder sagen wir 40 Kilo abnehmen, dann ist das ja in 2-3 Jahren erst zu erreichen. Das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Und schaut, macht euch mal Zwischenziele. Sagt, okay, mein nächstes Ziel ist, im halben Jahr möchte ich erstmal 5 Kilo weghaben. Oder das Ziel kann auch sein, ich möchte jetzt erstmal eine bestimmte Menge an Sport machen. Schaut dann auch bitte, wenn ihr dann Sport macht, dass das quantifizierbar wird. Also sagt, okay, nicht ich mache jetzt mal Sport, sondern ich mache 3-mal die Woche 30 Minuten Sport oder ich mache 3-mal die Woche eine bestimmte Kilometerzahl oder eine bestimmte Gewichtszahl, also bestimmte Gewichtsarbeit im Studio beispielsweise. Wenn es nur so vage ist, naja, ich habe mir jetzt ein E-Bike gekauft und ich werde mal ein bisschen da rumfahren, dann ist der Weg sehr, sehr, sehr vage. Der ist zwar so halb vorgegeben, aber macht euch wirklich dann einen konkreten Ziel und macht euch da wirklich auch kleine Zwischenziele dementsprechend. Und dann belohnt euch auch ruhig dafür. Belohnt euch, wenn ihr diese Zwischenziele erreicht habt. Ich mache das zum Beispiel jetzt im Bereich des Sports, indem ich mir so ein paar kleine Mini-Triathlons, die mich auch schon motivieren. Dieses Jahr war es Schweden gewesen. Nächstes Jahr wird es der City-Triathlon in Frankfurt sein, der immer toll ist. Das sind so kleine Zwischenziele, da kann man auch sehen, ist man auf dem richtigen Weg, motiviert einen das. Und da ist so dieses lange Ziel nicht so weit weg sozusagen. Und zu guter Letzt, vielleicht sogar, ja, wichtigst kann man nicht sagen, die sind alle wichtig, finde ich. Aber ich sag mal, nach der Zielsetzung und der Festlegung des Weges ist sicherlich der 4. Punkt extrem wichtig und das ist die Visualisierung. Was bedeutet das? Stellt euch vor, wie sich's anfühlen wird, wenn ihr euer Ziel erreicht habt. Ich stelle mir vor, wie sich's anfühlt, die letzten 500 Meter im Ali Drive zu laufen. Stellt euch vor, wie ihr plötzlich mehr Luft bekommt, Geld gespart habt, nicht mehr Geschmack habt, wenn es euch gelungen ist, mit dem Rauchen aufzuhören. Stellt euch vor, wie es ist, eine andere Körperfigur zu haben, in den Klamottenshop zu gehen und eben nicht in den Bereich der XXL-Größen zu gehen, sondern zu sagen, hey, ich kann mir kaufen, was mir gefällt und nicht, ich muss das kaufen, was mir passt. Das können einfach Ziele sein, das könnt ihr euch ja so vorstellen und diese Vorstellung, die müsst ihr euch so internalisieren, dass ihr ja fast schon, wie gesagt, eine Gänsehaut bekommt und euch richtig freut auf dieses Ziel. Und wenn euch das gelingt, und das kann euch ja nur gelingen auch, auf drauf zu freuen, wenn eben das Ziel dementsprechend für euch eine große Belohnung darstellt. Also diese ganzen Punkte in dieser Reihenfolge, ich wiederhole es nochmal, Zielsetzung, ja, das Ziel muss sich lohnen, hohe intrinsische Motivation. Dann zweitens Festlegung des Weges, Trainingsplanung, 90-Tage-Challenge, Nikotinentwöhnungsprogramm. Dann kleine Zwischenziele drittens und zu guter Letzt das Vorstellen, wie wird sich das wohl anfühlen, wenn man dieses Ziel erreicht hat. Und dann gelingt es euch, euer Verhalten zu ändern. Und dann benötigt es auch, und da kommen wir auf die Studie zurück, dann benötigt es eigentlich auch keine große Selbstregulierung in dem Sinne. Und die neue Wissenschaft hat eben jetzt gezeigt, tatsächlich, dass diejenigen erfolgreich sind, die eben nicht nur an diesen kleinen Zielen festhalten, sondern langfristig planen, die langfristig diese Zielsetzung für sich umgesetzt haben, die sich langfristig selbst regulieren. Ja, und das wünsche ich euch für die nächsten Wochen, für die nächsten Jahre, vielleicht für unser ganzes Leben. Erzählt mir bitte, wie euch das gefallen hat. Konnte ich euch da so ein bisschen abholen mit der ganzen Geschichte? Ich bin jetzt ja nicht der große Psychologe, aber ich hoffe, es ist mir trotzdem gelungen, euch da in meine Denkweise so ein bisschen reinzubringen und euch auch etwas Motivation einfach für die nächste Zeit mitgeben zu können. Schreibt mir einfach euren Kommentar auf meine E-Mail. Muss leider sagen, dass die nicht ganz so oft gelesen wird. Also es kann sein, wenn ich da E-Mails etwas verspätet antworte, dann liegt es einfach daran, dass ich einfach nicht jeden Tag da in diese E-Mails reinschaue. Aber viele von euch kenne ich ja auch privat, die können mich auch so kontaktieren. Würde mich mal wahnsinnig interessieren, wie euch die ganze Geschichte gefallen hat. Also, in diesem Sinne kann ich nur sagen, genießt die Adventszeit. Ich denke, wir werden uns einmal noch dieses Jahr sehen, beziehungsweise hören und dann zu einem ganz besonderen Podcast, wo wir einfach ein paar Anekdoten sammeln. Ich hoffe, mir gelingt es da, ein paar Leute ans Telefon zu holen. Ansonsten im neuen Jahr und mit neuer Motivation, neuer intrinsischer. Und bis dahin, bleibt gesund, genießt euer Leben, seid glücklich. Macht's gut, euer Christoph. Ciao.